Herzlich willkommen bei Ratio. In der Sendereihe Der Mensch als Weg zu Gott werden wir heute über die Schuld sprechen. Mein Name ist Christine Hartmann und ich darf diese Woche wieder begrüßen Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Professor Splett ist Anthropologe und Religionsphilosoph und er doziert an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und an der Philosophischen Hochschule in München. Wir haben die letzten Reihen schon über Freiheit und über Gemeinschaft gesprochen. Heute sprechen wir über Schuld, Herr Professor Splett. Ich habe jetzt schon die Sorge, dass die nächste halbe Stunde sehr bedrückend und beängstigend und vielleicht unangenehm für uns wird. Was meinen Sie?
Unangenehm ist es sicher und bedrückend ein bisschen auch. Ich glaube, es hat wenig Sinn, darum herumzureden. Schuld ist schon eine dunkle Seite an dem, was Freiheit heißt. Und wenn man sich fragt, warum Menschen so ein Interesse daran haben, zu erklären, sie sind nicht frei und es gibt Freiheit nicht, dann bin ich der Überzeugung, dass dahinter sehr oft dieser Gedanke steht, dass man dann auch nicht schuld sei, nicht schuld sein könne, weil es die Vererbung, die Erziehung, die Gesellschaft oder was auch immer ist, das durch einen hindurchgeht. Auf der anderen Seite, zu bestreiten, dass es so etwas gibt, würde auf die Aufhebung von Freiheit hinauslaufen. Und darum meine ich, sollten wir uns dem schon aussetzen. Jedenfalls, Neutralität gibt es nicht.
Wenn ich Schuld bestreite, dann leugne ich gleichzeitig die Freiheit.
Ja, das war etwas rasch gesagt. Warum soll nicht jemand frei sein, ohne schuldig zu werden? Aber wenn wir uns angucken, gibt es, glaube ich, wird jeder von uns sagen müssen, dass er sich, sagen wir mal so, falsch verhalten hat, dass er nicht getan hat, wovon ihm eigentlich klar war, dass er es tun sollte, oder wo er nicht gelassen hat, wovon ihm eigentlich klar war, er sollte es lassen. Und jetzt stehe ich vor der Frage, sage ich, das war ich, dafür bin ich verantwortlich und zuständig, oder soll ich sagen, nein, das ist das Erbe, das ist der Föhn, das ist die Verdauung oder wie auch immer, und dann bin ich es nicht. Und dann wäre wirklich die Freiheit weg, wenn ich es konsequent durchvollziehe. Es gibt ja immer Punkte, wo man sagen darf, ich war es nicht. Das muss man untersuchen. Aber wenn man es nie war, wo ist man dann? Und darum, glaube ich, kann man bei dem Thema tatsächlich nicht neutral sein. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn man über dieses Thema redet, sollte man Distanz erstmal so anfangen, der Mensch ist nicht unfehlbar, es kann auch sein, dass er sich täuscht und aus diesen Täuschungen kommen dann auch Fehlverhalten heraus. Wenn es wirklich so etwas geben sollte wie Schuld, dann wäre so eine angebliche Neutralität schon eine Form vor der Schuld auszuweichen. Dann sagen andere, man sollte ausgehen von der Erfahrung der Opfer. Ich glaube nicht, dass das die richtige Perspektive ist, denn das Opfer weiß zwar, dass ihm Unrecht geschehen ist, dass es misshandelt worden ist, dass es entwürdigt worden ist, aber es kann ja nicht in das Herz des anderen gucken, um dort zu sagen, es ist wirklich dessen bewusste, volle Schuld, wer weiß, an welchen Punkten der andere zu entschuldigen wäre. Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe, aber es gehört hinein.
Was wäre so ein Entschuldigungsgrund, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Opfer von Auschwitz denke?
Da meine ich, gerade hier wird es deutlich, diese berühmt entsetzliche Rede etwa, die Himmler an die KZ-Aufseher gehalten hat, wo er gesagt hat, ihr wisst, was es heißt, Rechtstote und Linkstote zu sehen und dass ihr diese Arbeit auf euch genommen habt, die wichtig ist, um die Menschen von diesen Untermenschen zu befreien, das ist ein Ruhmesblatt, was euch bleiben wird. Das heißt, dass es hier wirklich Menschen gab, die davon überzeugt waren, Menschen dieser Rasse, die sie kommt, sind ein Unglück für die Menschheit. Sie sind das Böse, das Zerstörerische. Und man muss es auf sich nehmen, sich die Welt von ihnen zu befreien. Bis dorthin kann Verblendung und Verkehrung des Menschen gehen. Das sind die äußersten Dimensionen. Aber gehen wir zurück auf unsere Alltäglichkeit, wo wir zum Glück solche Dinge nicht zu beklagen, zu bereuen haben. Aber was tun wir so? Dem Partner an, was tun wir in der Familie, dem anderen an, wo man dann rasch sagt, naja, die Nerven oder ich war halt etwas gereizt oder müde oder so ähnlich. Bin ich es da wirklich nie? Oder was gehört da auch für mich hin? Drum meine ich schon, sei der eigentliche Punkt, Ausgangspunkt, um über Schuld zu reden, das Bekenntnis von Menschen, die eingestehen, ich bin hier schuldig geworden, ich habe hier getan, was ich nicht tun durfte und habe das mir zuzurechnen, dass das ein Ausgangspunkt ist, der einzig mögliche Ausgangspunkt. Da müssen wir uns hinterher nochmal fragen, ist dieses Bekenntnis legitim? Aber wenn ich als Philosoph sagen soll, wie denke ich über dieses Thema nach, möchte ich dort anknüpfen, bei den Schuldbekenntnissen.
Also ich habe erkannt, dass ich schuldig geworden bin. Das ist ja auch schon erstmal ein Schritt dorthin, denn oftmals fühlt man sich vielleicht gar nicht schuldig oder so etwas. Was ist, wenn ich mich nicht schuldig fühle?
Ja.
Und dann soll ich bekennen, aber wer ist die Instanz für das Bekenntnis? Warum soll ich?
Ja, warum soll ich? Ich schlage vor, gehen wir tatsächlich noch einen Schritt zurück. Gucken wir bei Leute hin, die die Schuld bekannt haben. Lassen wir uns aus dem Spiel. Sie und mich, das ist alles so unangenehm nah. Reden wir von Leuten, die ganz weit weg sind. Nämlich, ja, wo finden wir Schuldbekenntnisse im großen Maß? In der Religionsgeschichte, in den Religionen. Dort bekennen Menschen vor der Gottheit ihre Schuld, bitten um Erlösung, um Befreiung, bringen dafür Sühnopfer dar, Reinigungsriten werden dort vollzogen. Und ich schlage vor, weil dieses Thema eigentlich so bedrängend ist, gehen wir doch auf diese Weise auf Distanz und gucken dort mal hin, was liegt dort vor. Da haben wir die Quellen und schauen, was dort gesagt wird. Und dort sieht man, die Menschen sprechen in Bildern, in Symbolen, in diesen Frühformen. Und dann taucht so ein Symbol auf ein Bild wie Befleckung. Was sagt das? Jemand ist irgendwo an einer Mauer langgegangen und jemand anderem sagt ihm, du hast da einen Fleck am Ärmel, er hat es gar nicht gemerkt. Er hat sich von außen etwas zugezogen und dann gibt es Reinigungsriten. Natürlich wird der Fleck symbolisch genommen, da sieht man, dass auch die Reinigungsriten symbolisch sind. Wenn kein Wasser da ist, darf Sand genommen werden oder man deutet es nur an. Das ist so ein Bild, was auftaucht. Oder ein anderes Bild, das gesagt wird, Sünde, damit ist jetzt nicht das gemeint, was wir heute in unserer Sprache damit meinen, die Verfehlung des Einzelnen, sondern ein Gemeinwesen, ein Stamm, ein Volk hat es mit seiner Gottheit zu tun und auf einmal wird diese Gottheit ungnädig. Und dann, das merkt man woran, dass auf einmal das Vieh krank wird oder dass die Ernten misslingen oder dass die Pest ausbricht. Und dann muss man versuchen herauszukriegen, was hat die Gottheit da erzürnt. Muss man Orakel befragen oder Seher. Und dann sagt diese Gottheit, irgendeiner unter euch hat sich da falsch verhalten und hat meinen Zorn herausgefordert. Die Folge ist, man entfernt diesen Menschen aus der Gemeinschaft, man bringt ihn um oder jagt ihn in die Wüste. Später gibt es dann so Formen, dass man dafür ganz buchstäblich den Sündenbock nimmt, auf den wird die Schuld gelegt und er wird in die Wüste geschickt. Und dann kann sich die Gottheit wieder versöhnlich zeigen mit der Gemeinschaft.
Sie sprechen jetzt von Texten aus dem Alten Testament.
Habe ich sogar noch nicht mal jetzt im Auge gehabt, sondern wirklich Texte aus der Religionsgeschichte. Aber Sie haben recht, das taucht der Sündenbock ist wirklich aus dem Alten Testament, wie Sie sagen. Auch diese Formen tauchen im Alten Testament auf. Und wo man sich dann fragen kann, ich habe tatsächlich zunächst mal eher an Ödipus gedacht, etwa, der seine Mutter heiratet, aber er weiß es ja gar nicht. Und sein Volk muss die Pest erleiden. Also hier wird noch gar nicht das Gewissen des Einzelnen gemeint, sondern es ist irgendwie eine Verfehlung. Schuld ist hier zunächst mal etwas ganz Objektives. Aber wir sehen gleich, wie unmenschlich das ist. Und deswegen halte ich es für einen ungeheuren Fortschritt in der Kulturgeschichte, in der Menschheitsgeschichte, diesen Unterschied zwischen objektiver Schuld und subjektiver Schuld zu machen. Zu sagen, nicht was objektiv passiert, ist es schon, sondern wenn der Mensch, der Einzelne dafür verantwortlich ist. Da macht man zum Beispiel einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Das eine wird von einem anderen Gremium verhandelt als das andere. Das eine kommt von Areopag und das andere wird woanders entschieden. Oder bei den Germanen. Im Fall, wo ich jemand versehentlich töte, kann ich ein Wehrgeld zahlen. Wehr heißt der Mann, also ein Manngeld. Wenn ich jemanden bewusst und ausdrücklich umgebracht habe, dann läuft so etwas wie Blutrache. Dann geht es nicht so einfach. Also es wird zurückgenommen auf den Einzelnen. Und dann sind wir schon näher dran in unserer Situation heute. Der Einzelne ist es, der schuldig wird. Ja, und was soll er machen? Das wirft, glaube ich, zwei Fragen auf. Erstmal, wie komme ich in eine solche Situation, in der ich frei schuldig geworden bin? aber nicht selber frei da wieder rauskommen kann. Ist ja ein ganz merkwürdiges Ungleichgewicht. Ich kann einen Menschen töten, aber ich kann keinen Menschen lebendig machen. Ich kann einen Baum abhacken, aber ich kann keinen Baum wachsen machen. Ich kann ihn natürlich pflanzen und kann dafür sorgen, dass den jetzt keine Rehe anknabbern und sonst wie. Aber wachsen tut er von allein. Also ich richte etwas an und dann sitze ich da damit. Und so stellen sich diese beiden Fragen, wie komme ich in eine solche ausweglose Situation und wie komme ich da wieder raus? Und dann, denke ich, kann man auch hier erstmal in die Mythen, in die Religionen schauen, möchte ich so sagen, und die Religionen antworten mit Mythen. Die antworten, was ist ein Mythos?
Ja, ist das eher etwas, was irgendwie gar nicht wahr ist oder eine Geschichte, eine schöne, fromme Geschichte?
Eine Geschichte ist es. Mythos heißt eigentlich Wort. Aber es ist ein griechisches Wort für Wort. Die Griechen haben zwei Wörter für Wort. Das eine heißt Logos. Das ist Wort, wo gedacht wird, wo argumentiert wird, wo begründet wird. Und dann Mythos heißt Wort, wo erzählt wird. Das heißt, hier wird nicht die Frage beantwortet, was ist eigentlich nun das Böse oder so, sondern es wird eine Geschichte erzählt, wie es dazu gekommen ist, und es wird erzählt, wie man wieder herauskommt. Das ist ein Mythos. Eine Geschichte, die erzählt wird vom Anfang der jeweiligen Welt, dieses Stammes oder dieser Nation, dieser Zivilisation, bis zu einem möglichen Ende. Und dann kann man sehen, da werden jetzt verschiedene Geschichten erzählt. Da wird gesagt, am Anfang war immer schon Chaos und Unrecht und Gewalt. Und dann kommt eine jüngere Generation und schafft Ordnung. Und dann ist der Schuldige der, der zu diesen alten, besiegten Erdmächten gehört. Und der Gute ist der, der mit Gewalt Ordnung schafft. Oder ich erzähle, wie in der griechischen Tragödie, die Geschichte, dass der Mensch zwar anständig sein will, wie der Ödipus, aber das Schicksal zwingt ihn dazu. Ödipus, seinen Eltern schon, hat das Orakel gesagt, der Sohn wird den Vater töten und die Mutter heiraten. Und dann versuchen sie, das Kind zu töten. Es überlebt, wie auch in anderen Märchen. Dann wächst dieser Junge auf in einem anderen Königshof. Er geht selber zum Orakel und hört, du wirst deinen Vater töten, deine Mutter heiraten, also geht er nicht dorthin zurück und gerät gerade so in sein eigentliches Elternhaus und stellt an, was er anstellt. Das heißt, hier wird gesagt, der Mensch kann gar nichts dafür.
Er ist von Geburt an festgelegt und kann gar nichts anderes tun, als
er wird sich völlig ohnmächtig. Ja. Und das kann es doch nicht sein. Und dann gibt es in der biblischen Tradition, ich bleibe bewusst bei dem Wort Mythos, den Adam-Mythos. Da wird gesagt, die Welt ist an sich gut und gut zustande gekommen und der Mensch verfehlt sich durch freien Ungehorsam. Durch freien Ungehorsam. Und dann gibt es noch so Mythen der Gnosis, die sagen, die Seele, die eigentlich gut und rein ist, ist irgendwie in den Körper gefallen und in die Vergessenheit und muss daraus befreit werden, durch Wiedererinnern. Was macht man mit diesen Mythen? Ich würde vorschlagen, dass wir wieder zurückgehen zu unserem Punkt, was entspricht eigentlich dem Schuldbekenntnis? Was tut jemand, der seine Schuld bekennt? Ich glaube, er sagt erstmal, ich war es und nicht das Schicksal und nicht die Götter. Ich war es. Und er sagt zweitens dieses Ich war es.
Da muss ich Sie kurz unterbrechen. Ich war es, da gehört ja schon so viel dazu, die Schuld einzugestehen. Es ist schon ein Riesenschritt, wenn ich dieses Schuldbekenntnis
beginne. Ist ein Riesenschritt und die Frage ist, wie kann man das überhaupt? Ja. Ich glaube, deswegen finde ich ja diese Schuldbekenntnisse zunächst mal in den Religionen, dass hier ein Rahmen und ein Muster vorgegeben ist, die es dem Einzelnen erlauben, das zu tun. Wenn Sie denken zum Beispiel der Versöhnungstag bei den Juden, Yom Kippur, das ist der Tag, wo die liturgischen Texte vorgegeben sind, die liegen vor, in denen gesagt wird, wir sind Sünder, der Mensch reicht nicht aus, der Mensch kann es nicht. Das hilft dem Einzelnen, dass er da nicht so für sich selber steht und da am Pranger vor allen anderen, sondern er kann sich einreihen mit andere hinein, hat natürlich auch Gefahren. Aber zunächst mal ist überhaupt eine Möglichkeit, das mitzuvollziehen und sagen, wir sagen das. Auch in den christlichen Liturgien ist es so, dass es gemeinsame Schuldbekenntnisse gibt. Sie sind zwar formuliert mit Ich, und das finde ich auch gut. Ich kann nicht eigentlich sagen, wir sind schuldig, sondern muss schon sagen, ich bin schuldig.
Also zum Beispiel, ich bekenne.
Gott wird gesagt, ich bekenne. Aber zum Glück sagt man das nicht alleine, sondern die ganze Gemeinde sagt das. Und dann ist man damit hineingenommen. Das ist schon eine wichtige Hilfe. Und das Zweite ist, dass es gesagt wird vor dieser Gottheit, die einem das erlaubt, seine Schuld zu bekennen. Das heißt, seine Schuld sagen dürfen, ist schon etwas ungeheuer Befreiendes. Das meine ich, sei der Unterschied zwischen Gewissensbiss und Reue. Also ich habe was getan und dann rührt sich in mir so der Gewissensbiss. Zum Beispiel vor 2 Tagen abends, man hat sich unterhalten, jemand war nicht da, über den wurde geistvoll hergezogen, mehr oder weniger geistvoll. An sich hätte ich da sagen können, hört mal, ich kenne den, das ist anders. Aber nein, das wäre jetzt so spielverderberisch gewesen und wer weiß, was mir dann passiert, also habe ich den Mund gehalten. Und jetzt fällt mir das auf einmal ein und wenn ich nicht schleunigst wieder an die Arbeit gehe, verdichtet sich das und wird dann zu dem, was man so Gewissensbiss nennt. Es quält einen. Und dann disputiere ich dagegen an und sage, na, also so wild war es auch nicht und irgendwie hat er ja auch Dreck am Stecken und er ist ja auch selber schuld und irgendwie. Aber je vernünftiger ich bin, desto eher höre ich eigentlich auf, darum zu disputieren, denn das Gewissen sagt ja gar nichts. Das konfrontiert mich schweigend mit mir. Und am besten ist, ich lasse es und sage tatsächlich, es war kein schöner Zug von mir. Ich gestehe es ein. In diesem Licht der Wahrheit, so hat das schon der Platon genannt. Ich stehe in diesem Licht der Wahrheit und sehe, so bin ich.
Aber wenn ich vor der Instanz dieser Gottheit meine Schuld bekenne, muss ich ja sicher sein, dass es nicht eine zornige Gottheit ist oder eine brutale, die mich mit meiner Schuld dann irgendwie nicht weitergehen lässt oder beziehungsweise
sonst kann ich
mich nicht bekennen. Ja.
Solange ich das als bloß zerstörerische Gottheit erfahre, muss ich mich verstecken und verbergen. Das drückt ja auch die Schrift so aus. Im Buch Genesis heißt das so, dass da Adam und Eva sitzen hinterm Busch und Gott ruft, wo bist du? Und natürlich alles in Adam schreit danach zu antworten. Ich kenne ein Gedicht, da heißt es dann so, also in mir ruft alles her, hier bin ich, aber ich traue mich nicht. Auf einmal höre ich eine Stimme, Vater, Adam ist bei mir, hier bin ich. Vielleicht ist das eine Form, wie man sich dazu bekennen kann, seine Schuld einzugestehen, dass man weiß, ich stehe schon in einem Horizont der Vergebung. Ich glaube, dass es nur so geht. Und das würde auch erklären, warum von Schuldbekenntnissen eigentlich nur in den Religionen die Rede ist. Ich glaube nicht, das ist ein ganzes Problem unseres Strafrechts, dass es ein Mensch erträgt, dass ich zu ihm sage, du bist schuldig. 3 Jahre im Gefängnis und jemand soll immer noch aufrechterhalten und sagen, ich war jetzt dieser Mörder oder Totschläger. Wird er nicht längst sagen, nein, natürlich irgendwie ich auch, aber eigentlich viel mehr die Gesellschaft oder mein Erbe oder die Erziehung oder die Umstände oder wie immer. Kann ein Mensch wirklich sich zu seiner Schuld bekennen, wenn es ihm nicht in der Form begegnet, dass ich sage, ich verzeihe dir, Klammer auf, denn du bist schuldig. Ich glaube, niemand von uns kann ertragen, dass man ihm direkt so sagt, du bist schuldig, das zerstört. Und das macht nochmal auf was Sprachliches aufmerksam. Entschuldigen und verzeihen. In der Umgangssprache verwenden wir die Wörter eigentlich gleichsinnig. Man tritt den anderen vors Schienbein, sagt Pardon und lässt offen, ob mit Absicht oder nicht. Aber an sich heißt jemanden entschuldigen, sagen, du warst es nicht. Wenn das Kind die Grippe hat, schreibt die Mutter eine Entschuldigung für die Schule. Wenn das Kind schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Also entschuldigen heißt sagen, du warst es nicht, sondern er sie es. Davon haben wir schon eingangs gesprochen.
Ja, wenn ich jemand anrempel in der S-Bahn und sage Entschuldigung?
Das ist korrekt. Ja. Denn ich hab's ja, wenn ich ihn absichtlich anremple, dann darf ich nicht sagen Entschuldigung. Da muss ich sagen Verzeihung. Oder bitte um Vergebung. Oder so. Gut, wir machen das in der Umgangssprache nicht so genau. Philosophen achten halt auf die Sprache. Und da meine ich, ist es das gerade Gegenteil. Entschuldigung, ich war es nicht. Verzeihung, ich war's. Und was heißt dann verzeihen? Verzeihen kann nicht heißen, es ungeschehen machen. Das kann noch nicht mal ein allmächtiger Gott. Was geschehen ist, ist geschehen. Verzeihen kann auch nicht heißen, es ist halb so wild. Denn es ist sehr wild. Es ist unentschuldbar. Vieles an uns ist entschuldbar, aber der Kern ist es nicht, wo wir wirklich um Vergebung zu bitten haben. Es kann auch nicht heißen vergessen. Was bleibt denn von uns übrig, wenn alles vergessen wird?
Man sagt ja so landläufig, vergeben, vergessen, alles ist gut.
Das kann nicht sein. Obwohl bei uns Menschen ist es wahrscheinlich schon eine Hilfe. Ich weiß nicht, man sagt ja so, die Männer, die vergeben nicht, aber sie vergessen dafür. Die Frauen, die vergeben, aber sie vergessen nicht. Ich weiß nicht, was da besser ist, nicht? Wenn das immer noch mal neu aufs Tapet kommt. Eigentlich will ich schon, dass es gewusst wird. Aber was heißt dann verzeihen? Es wird gewusst, es wird mit hineingenommen, aber ich gebe dir und mir neue Zukunft. Dass das eigentlich gemeint ist. Wir müssen uns nichts vormachen. Natürlich tue ich es dir hoffentlich nicht jeden Tag neu aufs Brot schmieren. Aber das gehört auch zum Verzeihen, dass das ein Problem ist. Gibt es so eine Stelle im Evangelium, wo Petrus Jesus fragt, wie oft soll man verzeihen? Und sagt Jesus 77 Mal. Und manche Leute verstehen das so, dass sie sagen, aha, wenn der andere 77 Mal sich daneben benimmt, muss ich immer noch verzeihen. Das stimmt zwar, aber an sich ist es noch viel schlimmer. Jemand hat einmal was getan und ich verzeihe ihm jetzt und nächste Woche fällt mir ein, also das war doch wirklich kein guter Zug von dem. Und da muss ich es nochmal verzeihen. Man ist nicht mit einmal verzeihen fertig. Oder anders ausgedrückt, was muten wir dem anderen zu? Wir tun ihm was an und dann hoffen wir, er verzeiht uns. Aber das muss er nicht bloß einmal, sondern immer wieder, wenn es ihm neu einfällt. Und dann sieht man, wie schwer einem das fallen kann. Dass man vielleicht sagen kann, ich kann auch gar nicht verzeihen. Ich bin noch zu verletzt. Dann sollte man es auch noch nicht tun. Und sagen, ich kann es noch nicht. Bemühen wir uns beide darum. Wenn es fromme Leute sind, könnte sagen, wir beten darum, dass ich dir verzeihen kann.
Ist das so ein Kampf, so wie sich es anhört eigentlich?
Ich meine schon, dass das hineingehört. Das ist wirklich ein Kampf. Ich muss mir klar machen, dass ich dem anderen nicht bloß zumute, was ich ihm tue, sondern dass ich ihm obendrein nochmal zumute, zu verzeihen. Das wird oft vergessen, wenn auch so die Deutschen sagen, die Juden sollen uns endlich verzeihen. Jetzt ist lang genug davon die Rede gewesen. Was ist das für eine Herausforderung, die dort besteht? Aber wiederum von der Situation der Völker bis zum Einzelnen hin. Es ist einigermaßen wirklich bedrückend, so hatten wir eingangs gesagt, und belastend. Vor allen Dingen, jetzt ziehen wir die Linie noch eins weiter, was mache ich, wenn das Opfer tot ist? Kann mir ein anderer verzeihen, was ich diesem Menschen dort angetan habe, der selber jetzt gar nicht gefragt werden kann? Aber nehmen wir selbst die ideale Situation. Der andere Mensch verzeiht mir, er mag mir, er sagt, okay, wir fangen wieder neu an. Was erwarte ich denn als Schuldiger eigentlich von der Verzeihung? Das hat der Philosoph Max Scheler an der Reue deutlich gemacht. Reue sagt im ersten Schritt, was habe ich da getan? Und da kann der andere sagen, gut, schwamm drüber, wir fangen wieder neu an. Aber in einem tieferen Schritt sage ich, wer bin ich denn, der das tun konnte? Und was hilft da, wenn der andere sagt, wir machen weiter, wenn ich doch der bleibe, der das tun konnte? Da sieht man, dass so großartig das ist, dass wir vergeben können. Ich glaube, das ist das Tollste, was ein Mensch kann, vergeben. Und deswegen ist das im Staatswesen das Recht des Königs, des Präsidenten, des Kaisers, Gnadenrecht, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Aber drum ist die Frage, in welchem Maß können wir das denn? Wenn eigentlich derjenige, der bereut, sagt, ich möchte ein neuer Mensch werden, kann ein anderer Mensch mich zu einem neuen Menschen machen? Kann der, die Bibel drückt das so aus, mein altes Herz aus der Brust nehmen und mir ein neues Herz geben? Natürlich nicht. Ich glaube, dass es nicht falsch ist zu sagen, dass bei ernsthafter Schuld Vergebung etwas zu tun hat mit neuem Leben schenken. Und deswegen gibt es so eine Szene im Markus-Evangelium, wo Jesus, da lassen so Leute einen Mann durchs Dach runter und der will eigentlich nur heile Knochen. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagen die anderen mit Recht, was fällt dem ein? Kann eigentlich ein Mensch das zu einem anderen Menschen sagen? Der betrügt seine Frau und dieser Rabbi sagt, okay, mit welchem Recht? Das kann überhaupt nicht unter Menschen gehen. Und deswegen, glaube ich, sind wir nochmal bei dem Punkt, eigentlich kann mit einer Möglichkeit auf Lösung hin, scheint mir, von wirklicher Schuld nur geredet werden im Horizont von Religion, eine Hoffnung eines Vertrauens. Sonst muss ich geradezu sagen, ich war es nicht. Ja, und wer dann? Dann waren es die anderen. Und dann haben wir unsere Situation der gegenseitigen Beschuldigung, wie sie heute weitgehend unsere Kultur bestimmt. Und das sollte es doch nicht sein. Denn dann wäre Menschlichkeit endgültig verloren. Wenn wir nur existieren könnten um den Preis, dass wir den anderen schuldig sprechen.
Wirklich spannendes Thema. Ich bin jetzt noch ganz nachdenklich. Und obwohl es am Anfang eher so schien, dass es jetzt eine bedrückende halbe Stunde würde, wir doch auch die andere Seite gesehen, nämlich ein Licht der Hoffnung. Nächste Woche wird es hier bei Ratio um den Tod und die Endgültigkeit gehen. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und einschalten hier bei EWTN. Auf Wiedersehen.